freue mich, heute mal wieder bei euch hier zu sein. Es ist Mitte November und ich habe meine Predigt eine Novemberpredigt genannt. Heute ist Volkstrauertag und das ist im Kirchenjahr der vorletzte Sonntag. Nächsten Mittwoch wird Bußenbetag sein. Ich glaube, in Nordrhein-Westfalen kein gesetzlicher Feiertag, aber in Niedersachsen zum Beispiel wieder gesetzlicher Feiertag seit einigen Jahren. Und dann kommt der letzte Sonntag des Kirchenjahres, der im Volksmund Totensonntag genannt wird. Wir sprechen vom Ewigkeitssonntag. Das kommt dem etwas näher. Novemberpredigt. Da geht es um eine Person, die ich euch vorstellen möchte, die für mich sozusagen einen Glaubenshelden darstellt, aber nie aufgezählt wird, etwa im Hebräerbrief bei der Aufzählung der Glaubenshelden von Abraham und David, wie sie alle heißen. Und zwar ein Glaubensheld, der eine etwas tragische Figur einnimmt. Es geht nämlich um Hiob. Die Erzählung mit Hiob beginnt einmal, dass er gelobt wird und was da alles so passiert. Er war ein sehr reicher Mann. Und sie beginnt eigentlich damit, dass Satan von Gott die Erlaubnis bekommt, den Hiob zu quälen, sag ich mal. Das beginnt damit, dass er seine Viehherden verliert und dann kommt einer, der sagt ihm das an, die sind alle geraubt worden von den Beduinen und so weiter. Dann geht es um die Kinder, die getötet werden. Er bekommt sehr schlimmen Aussatz und dann kommt auch seine Frau noch, die ihn auffordert, sag dich doch von Gott los und stirb. Dann kommen drei Freunde, die davon hören, sie setzen sich eine Woche lang nur hin, sagen gar nichts, sie nehmen Anteil, sie drücken ihre Trauer aus und dann beginnen sie mit ihm zu reden, aber was sie reden, hilft ihm nicht. Das zieht ihn eigentlich noch mehr runter. Hiob wird müde und verzweifelt und irgendwann fängt er an, sein Leid Gott zu klagen. Zuerst hat er gesagt, vom Herrn kommt alles, der Name des Herrn sei gelobt, er hat es mir genommen, ich bin sozusagen damit einverstanden, ich kann damit leben. Aber dann kommt es doch nochmal etwas anders und er beklagt sich. Ja, und dann beginnt Gott mit ihm zu reden. Ihr könnt das alles nachlesen, also die Reden der Freunde in Hiob 4 beginnen, die gehen über etliche Kapitel. Und dann von Kapitel 38 an wird berichtet, wie Gott zu Hiob redet. Und nachdem Gott zu ihm geredet hat, kommt er sozusagen zu einem Ergebnis. Und ich lese aus Hiob 40 die Sätze 4 und 5. Dann sagt er, nachdem er so viel durchgelitten hat, auch innerlich durchgelitten hat, siehe, ich bin zu gering. Was soll ich dir erwidern, Gott? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Ich habe einmal geredet und konnte nichts antworten und noch ein zweites Mal. Und nun werde ich nichts mehr sagen. Aber dann kommen noch wieder zwei Kapitel, in denen Gott sozusagen den Hiob herausfordert oder Gott, danach fordert Gott den Hiob noch einmal heraus und indem er auf seine Souveränität hinweist, bin ich nicht der Herr? Und die Folge davon ist, dass dann Hiob nochmal so, ich sage das nochmal etwas so, doch verstummt, wenn Gott zu ihm sagt, er, nämlich Gott schaut auf alle Hohen herab, er ist der König über alle Stolzen. Er kann mit jedem umgehen, wie er das möchte, so fordere ich das mal. Und dann kommen die Sätze, die sehr bekannt sind, die sozusagen die Wende in diesem ganzen Leben des Hiobs vom Leiden bis zur Rückkehr in wieder ein sehr komfortables Leben darstellen. Und ich lese deshalb die Sätze 5 und 6 aus dem 42. Kapitel Hiob. Da stehen Sätze, die viele von euch wahrscheinlich kennen. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Hiob war Gott begegnet, und damit meine ich nicht nur, dass er so eine ungefähre Ahnung davon bekommen hat, wer Gott ist und was der will. Ich habe ja viele Bücher gelesen, auch fromme Bücher, und auch die Bibel schon einige Male durchgelesen. Und auf einmal begegnet einem das ein oder andere Wort und man ist angesprochen. Aber hier geht es, glaube ich, um noch etwas mehr. Worum geht es? Um eine existenzielle Begegnung. Und wenn wir auf sehr existenzielle Weise Gott begegnen, ihn als den so Allmächtigen sehen, dann bleibt uns fast nichts anderes übrig, als auf die Knie zu fallen, innerlich oder äußerlich sogar, und zu sagen, mein Herr und mein Gott. Dann bleibt nichts mehr übrig. Wir reden nicht mehr groß und wir fangen vielleicht an zu schweigen. Und wenn man dieses ganze Buch Hiob liest, dann fragt man sich, worin bestand eigentlich die Sünde des Hiob, dass er sagt, ich halte jetzt meinen Mund, ich spreche mich schuldig. Sagt er, ich spreche mich schuldig, nicht andere sprechen mich schuldig, Gott, ich spreche mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Ich weiß es nicht, es wird nicht ausdrücklich gesagt, aber vielleicht darin, dass er die Souveränität Gottes doch in Frage stellte. Er zweifelte daran, dass Gott es noch gut mit ihm meinte. Er konnte das nicht durchschauen. Natürlich können wir Gottes Wege mit uns nie durchschauen. Und dass er nun eingebrochen ist und Gott verklagt hat, das würden wir sagen, ist doch auch total verständlich. Das kann doch bei solchen Schicksalsschlägen fast gar nicht anders sein. Das muss man doch verstehen. Und dieser Aufschrei des Hiob war menschlich. Aber er kam aus einem verletzten Herzen und er kam nicht aus dem Glauben. Und ich kann mich an Situationen in meinem eigenen Leben erinnern, wo ich sage, ja, das ist mir ganz genauso gegangen. Da habe ich aus meinem verletzten Herzen geredet und nicht aus dem Glauben. Da habe ich Worte gesagt, die besser nicht gesagt hätte. Dringt die heilige Gegenwart Gottes in das Leben eines Gläubigen ein, dann werden Gedanken, Gefühle, Taten und Worte als Sünden erkannt, von denen jeder andere sagt, was ist eigentlich Schlimmes daran? Was ist Schlimmes daran? Das ist doch normal und gut. Aber hier geht es um die Heiligkeit Gottes. Wenn es um die Heiligkeit Gottes geht, dann kann ich die natürlich hier nicht vorführen. Meine Worte sind ja nur Schall. Und manchmal sage ich auch meinen Zuhörern, hört nicht auf Joachim Kellert, das ist nur Schall und Rauch, hört auf Jesus. Hört auf den Heiligen Geist, was er euch sagt in euren Herzen und nicht das, was ich euch sage. Aber ich möchte euch mitnehmen sozusagen auf einen Aussichtspunkt, auf einen sehr hohen Punkt, von dem man aus sehr viel übersehen kann. Und ein solcher Aussichtspunkt ist praktisch die Offenbarung des Johannes. Und da geht es in einem Kapitel darum, dass Johannes 24 Älteste sieht. Und was machen diese Älteste? Sie knien vor einem Thron, heißt es da, vor einem, der auf diesem Thron sitzt, dessen Name nicht genannt wird, aus Respekt vor diesem allgewaltigen Gott und Schöpfer, heißt es nur der, der auf dem Thron sitzt, und dann heißt es noch, und vor dem Thron des Lammes. Wir wissen natürlich, handelt sich um den Thron des Herrn, Jesus als das Lamm, und um den Thron Gottes. Und die 24 Ältesten fallen nieder, heißt es da. Und weiter, sie singen ein Lied. Und das Besondere von diesem Lied ist, wir können das auch dort nachlesen in Kapitel 14 des Johannesevangeliums, der Offenbarung des Johannes, das kann niemand mitsingen, außer diese 144.000. Man kann nicht einfach einstimmen in dieses Lied. Man kann nicht einfach mitsingen. Warum eigentlich nicht? Es heißt 144.000, die erwählt wurden als Erstlinge, heißt es, als erste Gläubige, die da vor dem Herrn sind, Ich wage da keine Interpretation, weil mir die Einsicht darin fehlt, aber ich habe gedacht, dort singen 144.000, die ein Lied auf dem Herzen haben und das kommt als wahre Anbetung bei Gott an. Und ich habe gedacht, diese Heiligkeit Gottes, wenn wir ihr begegnen in ihrer ganzen Größe, dann ist es immer so, dass wir innerlich sagen, ja, da können wir eigentlich nur noch anbeten. Anbetung ist das, wozu wir berufen sind, was wir in Ewigkeit tun werden, wenn wir bei dem Vater im Himmel sein werden. Und ich denke, schön, wenn man das manchmal eingeübt wird. Wenn ich etwas zur Anbetungsmusik singe, dann klingt das manchmal etwas kritisch. Das hat etwas damit zu tun, dass ich eigentlich ohne Musik sehr gut leben kann. Ich weiß, du bist ein Freund der Musik, du machst gerne Musik und so weiter, du hörst gerne Musik, du siehst das nochmal ganz anders. Also wenn ich etwas jetzt vielleicht dazu sage, dann hört vielleicht das raus, was für jeden von euch wichtig ist, nicht was... Manches ist da vielleicht auch ein bisschen persönlich eingefärbt von mir. Das gestehe ich sehr gerne zu. Ich habe ja auch eine Frau, die das anders hört und auch einen Sohn, der sehr viel anders liegt. Aber trotzdem möchte ich etwas sagen. Es gibt in den letzten 30 Jahren eine Entwicklung auch bei den geistlichen Liedern in den Gemeinden sozusagen als Lob- und Anbetungsmusik. Also das ist im Grunde ja gar nichts Schlechtes. Das Problem ist nur bei allem, was wir so haben, womit wir umgehen, wenn es uns zur Gewohnheit wird, dass es eine Selbstverständlichkeit, dass es eine Routine, dass es ein Kult ist. Und ich habe mal, es war bei irgendeiner Gelegenheit jemand darauf aufmerksam gemacht, eine Frau, dann nämlich, dass man, wenn wir mitsingen, und ich glaube, viele dieser Lob- und Anbetungslieder sind ja von Menschen auch geschaffen worden, denen das wichtig war. Wenn ich denke an Johann Sebastian Bach oder Goethes Degen vielleicht oder, um auf unser Jahrhundert zu kommen, Albert Frey, ich kenne die gar nicht alle, ihr kennt wahrscheinlich ganz viel, viel mehr von diesen Menschen, denen das sehr, sehr wichtig war. Und die diesen heiligen Namen wirklich anbeten wollten. Und dennoch, es gibt ein drittes Gebot, das eigentlich nie aufgezählt wird, wenn Menschen 10 Gebote aufnehmen, das fällt irgendwo weg. Aber dieses dritte Gebot heißt, ich lese aus 2. Mose 20, Satz 7, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, hier würde ich sagen gedankenlos und natürlich auch unwahr, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der das tut. Den Namen des Herrn einfach nur so. Und wenn irgendwo gearbeitet wird oder irgendwo wird gefeiert, dann läuft Lobpreismusik im Hintergrund, dann wird der Name Gottes und unseres Erlösers genannt und dazwischen wird gelacht und so weiter, dann denke ich, denkt darüber nach, hier, dieser Name ist heilig, der ist anbetungswürdig. Natürlich kann man den auch zur eigenen Erbauung hören, man kann ihn hören und in die Gegenwart Gottes treten, dann geht es mir immer wieder mal besser. Und mir fällt dann in diesem Zusammenhang auch ein, dass es einen sehr berühmten Musiker mal gab, der hieß Johann Sebastian Bach. Und der wurde von einer Gemeinde eingestellt oder von einem Kirchenkreis, ich weiß das gar nicht mal. Und er hat dann die Aufgabe, jeden Sonntag eine neue Kantate vorzulegen. Das war natürlich viel Arbeit. Jeden Sonntag eine Kantate und davon hat er auch unglaublich viele geschaffen. Aber er hatte die Angewohnheit, über jedes seiner Musikstücke und manchmal auch so über jedes einzelne Notenblatt zu schreiben, Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Oder dem alleinigen Gott der Ehre, das kommt auf die Übersetzung an. Und manchmal standen dann nur Abkürzungen S, D, G, Soli, Deo, Gott allein die Ehre. Und ich denke, wir können natürlich auch solche Lieder singen, wenn wir unterwegs sind und uns freuen, das ist nicht das Problem, aber geht es um die alleinige Ehre Gottes. Was das bedeutet, können wir ermessen, wenn wir unser eigenes Wesen erkennen, das in der Bibel als sündhaft bezeichnet wird. Wenn ein Mensch, der dieser Größe und Heiligkeit Gottes begegnet, dann bricht er innerlich, dann muss er abwehren und entweder er demütigt sich oder er flüchtet. Das wird uns ja berichtet von dem ersten Menschenpaar, das Gott in einem Paradies leben ließ. Und dann wird berichtet, dass diese beiden Menschen ein Gebot Gottes übertreten haben. Und in dem Augenblick, wo sie diese Übertretung vollzogen haben, dann merken sie plötzlich, wir sind ja nackt. Sie erkennen sich vor Gott, sie verstecken sich. Die Gegenwart Gottes bringt sie zum Fürchten, sie flüchten. Und dann machen die beiden es nicht etwa wie später einmal Petrus, als er die Gegenwart Gottes in Jesus erkennt, als ihm die ganze Größe gewahr wird, da fällt er nieder und Herr, gehe von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Nein, Adam und Eva machen es anders. Als sie angesprochen werden, dann sagt Gott, Adam, was ist eigentlich passiert? Ja, sagt er, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die hat mir von dieser Frucht gegeben. Naja, wer ist schuldig? Gott, du hast mir ja eine Frau gegeben und die hat mich hier ins Unglück gestürzt. Und was sagt die Frau? Die Schlange ist schuld, die hat mich betrogen. Er sagt also nicht, ja Herr, ich wusste von deinem Verbot, ich habe mich anders entschieden, ich falle nieder, vergib mir, ich falle nieder, ich tue Buße in Staub und Asche. Nein, er rechtfertigt sich. Und das ist das, was wir normalerweise heute immer noch tun. Solange wir nicht die abgrundtiefe Bosheit unseres eigenen Herzens erkennen, haben wir auch nicht erkannt, wer wir wirklich vor Gott sind. Es ist ja schon interessant, ich habe mich eigentlich ein bisschen gerieben an einem Satz hier in Hiob 2, Vers 3. Dort nennt ja Gott den Hiob einen untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Also so ein Lob von Gott, würde ich sagen, das hätte ich mir auch mal gewünscht. Ne? Das ist schon was Besonderes. Und ich würde auch sagen, auch hier auf dieser Erde erleben wir unterschiedliche Menschen. Wenn die einen guten Handwerker brauchen, dann sage ich, wo finde ich irgendwo einen in Verzeichnis, sondern ich frage meinen Nachbar, der zum Inventar von Ibbenbüren gehört, sag mal, Seppel, kennst du nicht einen so und so? Ja, sagt der mal, da ruft den Dachdecker an. Es gibt Unterschiede. Wir wissen das. Unterschiede bei Nachbarn, welche, die uns lieber sind und andere, die uns weniger lieb sind. Bei Geschäftspartnern, mit denen man besser umgehen kann als mit anderen, die zu ihrem Wort stehen und die sich bei Fehlern nicht rausreden. Es gibt auch Männer, die treuere Ehemänner sind als andere. Und es gibt Frauen, die hingebungsvollere Frauen sind als andere. Das gibt es. Und auch davon berichtet die Bibel. Aus der Sicht des Heiligen Gottes gibt es, wo wir menschliche Unterschiede sehen, nur graduelle Unterschiede, nicht grundsätzliche. Der böseste Mensch auf dieser Welt ist aus der Sicht Gottes nicht grundsätzlich anders als ich. Die Menschen sehen das nochmal anders, klar. Im Wort Gottes steht, im Alten wie im Neuen Testament, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Wenn es also um die Heiligkeit Gottes geht, dann sind wir nur noch auf seine Gnade angewiesen. Von seiner Heiligkeit trennen uns Welten. Von der Charakterlosigkeit anderer Menschen vielleicht nur geringe Unterschiede. Darum kam Jesus. Die Grundlage des Christentums ist die Buße. Von dem Apostel Paulus lesen wir ja, wie es ihm gegangen ist, was er gemacht hat. Er hatte nie vergessen, wer er einmal gewesen war. Auch dann nicht, als er sein Leben längst geändert hatte, von seinem alten Leben getrennt, nachdem er ein neuer Mensch geworden ist. Er hat eine Transformation erlebt, von diesem sündigen Menschen zu einem Gott hingegebenen. Und diese Transformation muss sich in jedem Leben eines Christen ereignen. Das hat sich in den 2000 Jahren nicht geändert, auch wenn sich gesellschaftlich hier und da ein bisschen was geändert hat. Und jeder, der sich selbst nur ein wenig kennt, weiß, dass er dieses heilige Leben nicht führen kann. Es sei denn, er kann mit Paulus sagen, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Galater 2 steht das. Christus in mir. So sagt Paulus das einmal in einer Rechtfertigungsrede. Wir können das in Apostelgeschichte 26 nachlesen. Da sind am Ende der Apostelgeschichte sind zweimal Reden, die Paulus hält, abgedruckt. Und in einer heißt es, dass Christus in mir die Voraussetzung ist, damit ich rechtschaffene Früchte der Buße bringen kann. Ich möchte an dieser Stelle nochmal auf mich ein klein wenig zurückgehen, weil Gott ja sehr viel Mühe in meinem Leben gehabt hat, wahrscheinlich mehr als mit euch allen hier. Und ich sage das einmal, dass ich einst lebte in Anlehnung an den Zeitgeist mit der Vorstellung, dass Bildung und eine gute preußische Erziehung, die habe ich auch gelesen. Mein Vater, der war 5 Jahre im Krieg gewesen, der hatte eine sehr schwere Kindheit gehabt, der war bereits als Kind vertrieben worden aus Russland. Und sie mussten dann neu siedeln, er hat schwer gearbeitet und so weiter. Und dann war er im Krieg gewesen, 5 Jahre. Und ihr könnt euch vorstellen, was das gemacht hat. Zuletzt war er Unteroffizier gewesen, hatte dann eine Truppe gehabt, mit der er sozusagen überlebt hat. Ist zwar in Gefangenschaft geraten, aber er hat überlebt. Und er hat seine Familie erzogen, sozusagen wie die Truppe als Offizier. Wir mussten funktionieren. Und das hat auch dazu geführt, dass wir sozusagen als Kinder, wir waren verlässlich, wir wussten, was wir zu tun hatten. Nicht? Und ich weiß auch, früher sagt man ja, wenn bei den Kellern ist das so, der kann sich drauf verlassen. Und das ist auch im Prinzip nicht alles schlecht. Da ist schon was Positives dran. Aber wenn man das sozusagen, wenn man damit sozialisiert wird, aufwächst, sozusagen seelisch strukturiert wird, dann fehlt einem etwas. Es fehlt einem der Blick dafür, dass das ja nicht von der Sündhaftigkeit des Menschen wegführt. Und mich hat dann einmal überrascht, es hat mich irgendwie persönlich getroffen, als ich im dritten Klagelied des Jeremia, da gibt es ja 5 Klagelieder, im dritten Klagelied, Satz 39 gelesen hatte, worüber beklagt sich der Mensch eigentlich? Jeder sollte sich über seine eigene Sünde klagen. Bei Luther steht da murren, da gibt es verschiedene Griffe. Hier steht wahrscheinlich ein anderer, aber das ist nicht schlimm. Worüber sollen wir uns beklagen? Über unsere eigene Sündhaftigkeit. Ich habe das selten gehört, dass jemand sich beklagt hat, dass er doch immer wieder böse ist und was er denkt und so weiter und so weiter. Ja, wir dürfen uns als Kinder Adams und Evas beklagen über unsere Sündhaftigkeit. Ja, das ist schlimm, wir sind geboren worden und ich bin nicht anders, als mein Vater und meine Mutter waren. Und meine Kinder wiederum sind nicht anders, als ich bin. Natürlich sind wir das. Aber die Gnade Gottes, die gestattet uns, das auch ganz nüchtern zu sehen. Wir müssen das nicht verdrängen. Wir müssen das nicht irgendwo abwimmeln und sagen, ja, wenn ich dann vor einem Richter bin, dann sage ich, natürlich bin ich unschuldig. Ich kann überhaupt nichts dafür. Der Rest der Welt ist schuldig, aber ich ja nicht. Nein, nicht das, ja, ich bin es. Das ist mein Wesen. Die einzige Voraussetzung, dass sich etwas ändert, ist, dass ich bekenne und es mache, wie ich Hiob, wir haben den Satz vorhin schon gelesen, ich bekenne mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Wir müssen nicht erst gut werden. Wir müssen nichts dafür bezahlen. Wir müssen nicht büßen. Wir dürfen sagen, ja Herr, vergib mir, mach mich zu einem neuen Menschen. Als Hiob das gesagt hatte, gab es die Wende in seinem Leben. Er hatte in der Zeit davor erlebt, ich sage fast so wie Gott als einen Ankläger, als seinen Ankläger, so wie einen, der ihn bloßstellt. Und nachdem Hiob das gesagt hatte, ich bekenne mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche, da wird er wieder erhoben. Jetzt hat er wieder Gott auf seiner Seite. Und ich lese dazu aus Hiob 42, Vers 7. Da heißt es, er sprach zu Eliphas, das war einer dieser drei Freunde von Hiob: Mein Zorn ist entbrannt über dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet wie mein Knecht Hiob. Erst sagte Gott zu Hiob: Wie redest du eigentlich von mir? Wer bin ich? Und jetzt sagt er zu diesem Eliphas, zu diesen drei Freunden praktisch: Ihr habt nicht recht geredet wie mein Knecht Hiob. Was hatten diese Freunde denn nun Schlimmes getan? Diese Kapitel, die, wie gesagt, die kann man nachlesen, das geht über etliche Kapitel hinweg. Ich fasse das mal zusammen. Sie sprechen ihre Meinung aus in guter Absicht. Sie rühmen Gottes Größe und verteidigen sein Tun. Sie reden von des Menschen Unfähigkeit, Gutes zu tun und seine Gebote zu erfüllen. Haben sie recht damit? Sie haben recht damit, ja, sie haben recht damit. Aber in diesem Zusammenhang unterstellen sie ihn, sie wagen ein Urteil über den Hiob. Und das steht ihnen nicht zu. Sie unterstellen, dass dieses Unglück in einer Schuld des Hiob seine Ursache haben muss. Sie nehmen die Stelle Gottes ein. Gott ist zornig. Ich denke, weil diese Menschen von Gott nicht gesandt waren. Sie haben im eigenen Auftrag geredet. Und dann heißt es hier, dass das Gott nicht gefiel. Steht ausdrücklich hier, dass es Gott nicht gefiel. An dieser Stelle habe ich mich entschieden, ich sage das mal so, eine kleine Lektion anzuhängen in diesem Konflikt. Hiob wehrt sich gegen das Schicksal. Er versucht, das in Einklang zu bringen mit seiner Vorstellung von Gott. Er begegnet Menschen und fühlt sich total alleingelassen. Und dann kommt auch noch Gott, der ihn herausfordert, bis er zusammenbricht, zu diesem Punkt: Ich bekenne mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Ich spreche jetzt zu Menschen, die Leiter sind, vielleicht ein Hauskreis haben und Gemeindeleiter oder auch in irgendwelchen Betrieben, in irgendwo eine Leitungsfunktion haben. Ich gehörte auch zu denen, die Gemeindeleiter waren. Ich war im Kirchenvorstand, ich war in der Synode des Kirchenkreises Osnabrück mal, des lutherischen Kirchenkreises war ich Vertreter der Gemeinde gewesen und ich weiß nicht, ich habe viele Leitungsfunktionen gehabt in meinem Leben. Und im Rückblick habe ich gedacht, manches war nicht gut gewesen. Wir leben aber heute noch in einem Zeitalter, ich sage das mal, der Meinungen. Manchmal denkt man ja, wenn ganz viele die gleiche Meinung haben, hätte das schon was mit Wahrheit zu tun. Vor Gott bestimmt nicht. Es wird vielleicht so verkauft manchmal in den Medien, aber es gibt sogar heute sozusagen Influencer, das heißt also Meinungsmacher, würde ich das mal übersetzen, die leben nur davon, dass sie im Internet so und so viele Klicks haben, die haben jede Woche 50.000 Hörer, die sich das anhören, was da einer dieser Influencer sagt, und davon kann man leben, davon kann man Lebensunterhalt bestreiten. Okay, aber mit Wahrheit hat das wenig zu tun. Die Bibel warnt uns, es steht uns nicht zu, mit unserer Meinung irgendeinen Bruder, irgendeine Schwester zu beurteilen oder verurteilen. Das ist die eine Geschichte. Im Römerbrief in Kapitel 14, Vers 4, macht das Paulus das einmal sehr, sehr deutlich, wo er dann sagt, wer bist du, dass du den Hausknecht, also hier sind den Sklaven oder den, wir würden sagen, den Bruder und die Schwester in der Gemeinde, wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht und fällt seinem Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Gott hatte den schwer geprüften Hiob aufrecht gehalten. Seine Freunde hatten ihn eher runtergezogen und sie mussten den Tadel Gottes hören. Und Gott kündigt den Freunden Hiobs gegenüber eine Strafe an und dann heißt es, Hiob soll für sie beten. Das ist nochmal eine extra Geschichte. Aber dieser Tadel wird noch etwas verstärkt in Römer 14, die Sätze 7 bis 12. Ich lese jetzt hier nur 7 bis 8 vor. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir sind des Herrn. So hört sich an, was macht es, ob ich gefangen oder frei bin, ob ich krank oder gesund bin, ob ich lebe oder sterbe, ich gehöre ja dem Herrn. Also es ist immer okay. Okay. Und dann heißt es, wie kommst du dazu, den Text habe ich jetzt nicht gelesen, wie kommst du dazu, deinen Bruder zu richten? Oder wie kommst du dazu, deinen Bruder zu verachten? Das ist jetzt immer schwierig für die, die eine Autorität haben, die Anweisungen geben. Wir mussten unsere Kinder erziehen, wir mussten manchmal sagen, das geht so nicht. Und manchmal muss man das leider auch in der Gemeinde tun. In Matthäus 18 können wir das nachlesen, da heißt es, sagt Jesus, wenn dein Bruder sündigt, geh hin und sprich mit ihm. Wie komme ich dazu? Das ist eine riesengroße Erforderung, Herausforderung, gerade in einer Zeit, in der das sozusagen Gesellschaft nicht geht, dass ich sage, hör mal, was du da machst, ist vor Gott falsch. Wie kommst du dazu? Der andere geht ja sofort auf die Barrikaden innerlich so, das ist deine Meinung, aber ich habe da eine ganz andere. Ja, und doch, die Bibel verlangt es. Ich lese dazu noch einen Satz aus dem 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, Vers 6, da sagt Paulus, wir, er spricht in der Mehrzahl der Apostel. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich lebt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Muss man innerlich schon ein bisschen verdauen, einen solchen Satz. Da kann man nicht einfach nur so tun, als ob es den gar nicht gäbe. Warum ist das so schwierig geworden? Und da hat sich seit meiner Kindheit, der ich sozusagen von einem Vater, der preußischer Unteroffizier war, erzogen worden, bis zu heute ein unglaublicher Wandel vollzogen in der Erziehung, in der gesamten gesellschaftlichen Wahrnehmung. Es gibt heute, also ich sage das mal so einen unausgesprochenen Gesellschaftsvertrag, den können wir immer raushören, wenn wir Nachrichten hören oder sowas ähnliches. Ich sage das mal so. Im gesellschaftlichen Bereich, im politischen ist noch etwas anders, aber im gesellschaftlichen heißt es dann, übe keine Kritik. Akzeptiere jede Meinung als gleichwertig. Und wenn du dich nicht angenommen fühlst oder geachtet fühlst, dann geh einfach. Verschwinde unauffällig, mach keinen Aufruhr, du kannst ja woanders dann deinen neuen Ort der Zugehörigkeit suchen. Diese Einstellung hat auch in viele Gemeinden Einzug gehalten und es ist sehr schwer damit umzugehen im Konflikt, in der Spannung zu dem Wort Gottes. Und deshalb erleben wir, dass Christen immer wieder mal die Gemeinde wechseln. Werden sie in ihrer Gemeinde verletzt von Menschen, missachtet, übersehen, dann fühlen sie sich ich sage mal, diskriminiert. Und dann wechseln sie und sehr häufig geschieht keine Versöhnung, sondern man geht einfach, sucht einen neuen Ort der Zugehörigkeit. Aber da keine Versöhnung passiert ist, gab es auch keine Charakteränderung. Sie nehmen sich selbst mit. Sie kommen in eine neue Umgebung und manche wechseln alle paar Jahre mal ihre Gemeinde, weil sie niemals die richtige ist. Natürlich ist sie nie die richtige. Ich habe auch Verantwortung in Gemeinden gehabt, die nicht die richtige war. Natürlich. Aber das Wort Gottes verlangt von uns etwas anderes. Ich versuche das jetzt mal in einer Kurzfassung. Ich will jetzt die ganzen Bibelstellen gar nicht raussuchen. Vielleicht in einer, ich zitiere nur mal zwei Sätze aus dem Neuen Testament, aus Epheser 5. Epheser 4 erscheint hier nicht, weil ich nur einen sehr kleinen Abschnitt aus diesem ganzen Satz nehme, Epheser 4, Vers 15. Meine Kurzfassung: redet die Wahrheit in Liebe. Redet die Wahrheit, redet sie in Liebe. Und aus Galater 6, 1, das können wir hier mitlesen: Brüder, wenn ein Mensch von einer Übertretung übereilt wird, so helft ihr, die ihr geistlich gesinnt seid, einem solchen Menschen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Staucht ihn nicht zusammen, faltet ihn nicht zusammen, sondern im Geist der Sanftmut. Und ich versuche dazu jetzt mal, wie gesagt, in einer Kurzfassung vier Anweisungen, die biblisch sind, zu nennen. Erstens, wenn Gott dich beauftragt, rede. Wenn er dich nicht beauftragt, halt deinen Mund. Du musst nicht deine Meinung sagen. Gott ist an meiner Meinung auch nicht interessiert. Warum sollte ich die einem anderen aufs Auge drücken? Aber wenn er dich beauftragt, geh, auch wenn es dir schwerfällt. Ich kann mich an solche Aufträge erinnern, sie waren nicht häufig, aber hier und da, man hört, dann muss ich das eigentlich. Wir können die Propheten nachlesen im Alten Bund, die hatten Aufträge und ich kenne keinen Propheten, der Halleluja geschrien hat, als er den Auftrag bekam. Der Jeremia, dem ist es so schlimm gegangen, dass er irgendwann sagte: Herr, du bist mir zu stark geworden, du hast mich erredet, ich wollte hier gar nicht, aber du hast überredet und ich musste gehen. Wenn er dich beauftragt, geh. Aber wenn dich nicht beauftragt, halt deinen Mund. Sag nicht einfach deine Meinung. Bete um Liebe für den Menschen, den du ermahnen sollst. Wenn ich ärgerlich bin, dann rede ich nicht aus Liebe. Dann muss ich mich zurückziehen ins Gebet und sagen: Herr, soll ich was sagen oder soll ich lieber meine Klappe halten? Und dann ergibt sich vieles. Bete um Liebe für den Menschen, den du ermahnen sollst. Lass dir von Gott Worte geben, die hilfreich sind. Gar nicht einfach, wenn man aufgebracht ist. Und darum brauchen wir viel Gebet. Und vermeide jede Form von Überheblichkeit. Darf nicht ankommen, so, hallo, kannst du mal ein Beispiel an mir nehmen. Ne? Ich bin einer, der dir zeigen kann, wo es lang geht. Ja, vielleicht müssen wir einem manchmal zeigen, wo es lang geht, aber in Demut. Handeln wir anders, dann müssen wir uns Gottes Kritik gefallen lassen, die er übt an den Reden dieser drei Freunde. Ihr habt nicht recht gesprochen. Stell dir mal vor, ich gehe zu einem Ermahnen und rede mit ihm und Gott sagt: Du hast nicht recht gesprochen. Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich einen Anwalt habe bei Gott. Davon sagte Jesus auch: Ich werde, wenn ich euch verlasse, werde ich ein Tröster sein. Aber das gleiche Wort kann man mit Anwalt, mit Fürsprecher, mit einem, der einen rechtfertigt, sagen. Ich habe einen Anwalt bei Gott, nämlich den Heiligen Geist. Lasst uns um die Gnade Gottes bitten, dass unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Worte und die Taten Gottes Gegenwart und sein Wesen repräsentieren. Nicht unsere Gefühle, nicht meine Verletzung, nicht meine mehr oder weniger modischen oder falschen Ansichten, nicht meine Betroffenheit, sondern sein Wesen und seine Größe und seine unglaubliche Gnade. Um mehr ging es in dem Leben des Hiob nicht, wenn man das mal so durchgeht. Das sind ja 42 Kapitel. Um mehr ging es im Leben des Hiob nicht. Mehr soll es auch in meinem Leben nicht gehen, aber auch um nicht weniger. Dazu wünsche ich uns allen, wir sind ja gemeinsam unterwegs, wünsche ich uns allen die Gnade unseres Gottes und unseres Erlösers und den Beistand seines Geistes. Amen.